Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Ich habe ein schönes Leben geführt, trotz Rollstuhl. Und ich möchte nicht als elender Pflegefall enden, dem man oben mit Kanülen den Nahrungsersatz einfüllt und unten mit Gummihandschuhen wieder rauskratzt. Sondern ich möchte sagen können, bevor es soweit ist, danke, es ist sehr schön gewesen, es hat mich sehr gefreut. Und jetzt will ich meinen Cocktail, mit dem ich einschlafen kann. Ich will auch nicht von der Brücke springen und nicht in die Schweiz fahren, sondern ich will das zu Hause können. Und dieses Recht, finde ich, auf den selbstbestimmten Tod, das sollten wir uns nicht nehmen lassen, das sollten wir uns erstreiten.
Der Gründungsintendant des Mitteldeutschen Rundfunks Udo Reiter in einer Sendung des Bayerischen Rundfunks im Jahre 2013. Nun scheint es so, dass er seine Ankündigung wahrgemacht hat, bei sich selbst Hand anzulegen. Pardon, er starb gestern unter noch nicht bestätigten Umständen in Leipzig. Über die mediale Lebensleistung von Udo Reiter gleich mehr hier im Radio 1 Medienmagazin in der Ausgabe vom 11. Oktober 2014. Außerdem, was wird aus dem Jugendangebot von ARD und ZDF? Bertelsmann und der Deal mit Gruner und Jahr sowie 65 Jahre Bundespressekonferenz. Und das alles natürlich wie immer.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Trauer um Udo Reiter. Der Gründungsintendant des Mitteldeutschen Rundfunks ist tot. Nach Polizeiangaben wurde der 70-Jährige leblos in seinem Haus aufgefunden. Die Kriminalpolizei geht von Selbstmord aus. Udo Reiter war seit 2011 im Ruhestand.
Warum ich das nochmal einspiele, das war der Mitteldeutsche Rundfunk in seinem Sachsen-Spiegel-Kompakt, ist, dass er in der Nachrichtensendung MDR aktuell um 19.30 Uhr total reduziert diese Todesmeldung verbreitete.
Der Gründungsintendant des MDR, Udo Reiter, ist tot. Mit Rücksicht auf die Angehörigen wollen Polizei und Staatsanwaltschaft keine Angaben zur Todesursache machen.
Während der RBB wiederum bei Brandenburg aktuell folgendermaßen klang.
Der ehemalige Intendant des Mitteldeutschen Rundfunks, Udo Reiter, ist tot. Die Polizei geht von Selbstmord aus.
Ja, die Polizei geht von Selbstmord aus. In der Bild-Zeitung wiederum auf der Online-Seite wurde das sozusagen auch noch bestätigt, dass in der Tat die Leipziger Polizei hier die Todesursache sogar in Richtung Suizid verdächtig hält, aber sich dazu noch nicht äußern möchte.
Der ehemalige Intendant des Mitteldeutschen Rundfunks, Udo Reiter, ist im Alter von 70 Jahren gestorben. Wie die Polizei mitteilte, wurde er am Vormittag tot in seinem Haus bei Leipzig gefunden.
So dann die Tagesschau um 20 Uhr. Also exakt nur das gemeldet, was auch bis dahin bestätigt war. Und jetzt begrüße ich an dieser Stelle meine Studiogäste. Das ist zum einen Daniel Buß. Er ist Medienjournalist, genauso wie Steffen Grimberg. Steffen, erstmal vielleicht an dich. Du kommst ja gerade aus Hamburg, sozusagen in der Tagesschau-Nähe. Welche Art und Weise der Berichterstattung würdest du favorisieren? Weil die Spekulation ja auch Teil dessen ist, was Udo Reiter selbst in vielen Interviews angekündigt hatte.
Ja, natürlich. Und ich glaube, in diesem Fall ist es legitim und ich glaube auch in Ordnung, wenn man den Suizidverdacht zumindest meldet. Dass die Tagesschau nur das meldet, was wirklich bestätigt ist, das ist, glaube ich, eine gute Tradition. Also das ist dann vielleicht nochmal ein bisschen der Sonderfall. Gerade aber Udo Reiter, der ja noch in der letzten Woche, glaube ich, auf einer Veranstaltung sich zum Thema Freitod, selbstbestimmtes Sterben geäußert hat, das ist, glaube ich, dann legitim, sich hier entsprechend dann auch in der Berichterstattung so zu verhalten. Was interessant ist, ist ja auch bei den Printmedien, manchmal finden sich dann unter den entsprechenden Artikeln auch Hinweise, wenn sie selber in einer ähnlichen Situation sind, mit Telefonnummern, wo man anrufen kann, wo man sich beraten lassen kann. Ich denke, das ist eben ganz wichtig, dass das Ganze nicht so reißerisch dargestellt wird, unter Umständen noch zu Nachahmung in Anführungsstrichen für Menschen in schrecklichen Lagen anregt, sondern dass, wenn dann berichtet wird, dann eben da auch Hilfestellung angeboten wird.
Die Süddeutsche Zeitung und die Bild-Zeitung haben auch in der Tat einen kleinen Zusatz. Ich lese mal den von der Süddeutschen Zeitung vor. Wir haben uns entschieden, in der Regel nicht über Selbsttötungen zu berichten, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Der Grund für unsere Zurückhaltung ist die hohe Nachahmerquote nach jeder Berichterstattung über Suizide. Wenn man sich selbst betroffen fühlt, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge unter www.telefonseelsorge.de oder der kostenlosen Hotline 0800 111 0111 und so weiter. Also da wird auch sehr deutlich, dass eine journalistische Verantwortung da ist, wenn man über solche Dinge detailliert berichtet, die teilweise noch nicht bestätigt sind und teilweise schon bestätigt sind, Daniel Buß. Damit auch zu dir. Wie würdest du damit umgehen als Journalist?
Na, ich finde das in dem Fall auch richtig, das mit zu thematisieren. Udo Reiter war ja selbst vor ein paar Tagen noch im ZDF zu sehen, Diskussion um Sterbehilfe, und er ist sehr dafür eingetreten, dass man auch bis zur letzten Entscheidung ein selbstbestimmtes Leben führen kann, und dass nun spekuliert wird, dass er sich tatsächlich das Leben genommen haben soll, finde ich, ist dann auch berechtigterweise Gegenstand der Berichterstattung.
Hören wir nochmal in dieses Interview aus dem Jahre 2013 hinein, wo er im Prinzip beschreibt, was ihm damals durch den Kopf ging, als er 1966 einen schweren Autounfall hatte und erfahren hatte, dass er querschnittsgelähmt sei ab dem 5. Brustwirbel, und wie er sich dann, und das hören wir noch richtig im Originalton, dann mit dem Gedanken getragen hat, schon damals das Leben zu nehmen.
Ich kam nicht einmal allein in dieses Klo rein, weil die Tür zu schmal war. Da musste ich auf dem Tischchen rüber hupfen. Und dieses Elend hat mich dann auch so angekotzt, dass ich dachte, so will ich nicht leben. Das passt nicht zu mir, das tue ich nicht. Und ich habe mir dann eine Smith & Wesson 38er Spezial besorgt und wollte mich erschießen.
Die kriegt man doch nicht so ohne weiteres.
Ja, damals war es noch etwas liberaler. Ich habe in Lindau ordentlich einen Waffenschein beantragt und habe mir das Ding dann besorgt. Und war wirklich fest entschlossen, diesem Elend ein Ende zu machen. Mhm. Und dann, als es soweit war, ist was Merkwürdiges passiert. Ich hatte die Doktorarbeit noch fertig gemacht, sollte wenigstens Dr. Udo Reiter auf dem Grabstein stehen. Und dann wollte ich mich an dem Abend erschießen. Ich hatte meinen Eltern einen Abschiedsbrief geschrieben, habe mir noch ein letztes Bier eingeschenkt und das Ding dann in die Hand genommen. Und dann hatte ich eine Art Damaskus-Erlebnis. Mhm. Also mir ist schlagartig klar geworden, Mensch, ich will ja gar nicht tot sein, sondern ich will leben, und sei es noch so beschissen und dreimal im Rollstuhl. Und das war dann der Moment, wo ich gemerkt habe, na gut, wenn es mit Aufhören nicht geht, dann muss es eben mit Weitermachen gehen. Und von da an ging es dann langsam wieder bergauf.
Soweit also dieser Ausschnitt aus dem Jahr 2013, wie gehört, auch schon mehrfach wieder von ihm aufgenommen, auch in seinem Buch beschrieben. Jetzt ist natürlich dann doch der Schock groß, wenn man es jahrelang angekündigt bekommt. Und so hörten wir gestern Professor Carola Wille, sie ist die amtierende MDR-Intendantin.
In den Tagen, wo wir jetzt uns an die friedliche Revolution vor 25 Jahren zurückerinnern, ist das natürlich besonders traurig, und es macht uns deshalb auch besonders betroffen. Denn es war Herr Professor Reiter, der als Visionär mit ganz viel Kraft, mit ganz viel Energie, mit ganz viel Leidenschaft hier den Mitteldeutschen Rundfunk miterrichtet hat.
Auch unsere Intendantin vom Rundfunk Berlin-Brandenburg kannte Udo Reiter sehr gut. Sie war selbst mal beim Bayerischen Rundfunk, dort, wo auch Udo Reiter anfing, richtig journalistische Karriere zu machen.
Er hat es mir x-fach angekündigt, und ich habe x-fach gesagt, ach Udo, mach das doch nicht. Und er hat immer erwidert, sitz du mal 4 Jahrzehnte im Rollstuhl, dann kannst du vielleicht mitreden. Aber heute muss ich sagen, es ist einfach ein großer und ein sehr trauriger Unterschied, ob einer zu Ihnen sagt, ich werde das irgendwann tun, wenn es mir schlecht geht, und ich hatte nicht den Eindruck, dass es ihm schlecht geht, und ob er es dann wirklich tut, wie er es heute getan hat.
An Sie die Frage auch gewesen, das war ein Mitschnitt gestern aus dem Inforadio, dem Schwesterprogramm von Radio 1, wie Sie seine mediale Leistung einschätzt.
Also das Gesamtkunstwerk, das Udo Reiter uns hinterlässt, ist der Mitteldeutsche Rundfunk. So wie der Mitteldeutsche Rundfunk geworden ist, hat Udo Reiter ihn gewollt. Er ist das erfolgreichste dritte Programm im deutschen Fernsehen. Es gibt Menschen, die das sehr mögen, es gibt Menschen, die das überhaupt nicht mögen. Und alle diese Dinge, die dort stattfinden, trugen natürlich seine Handschrift. Zum Beispiel heute Abend, bittere Ironie, die Übertragung der Verleihung der Goldenen Henne. Die hätte es nie gegeben ohne Udo Reiter.
Dagmar Reim, die RBB-Intendantin gestern im Inforadio. Jetzt live bei uns zu Gast auch jemand, der ihn sehr gut kennt oder kannte in dem Fall, muss man leider sagen. Dr. Johannes Beermann, Staatsminister, Chef der Staatskanzlei in Sachsen. Sie kennen ihn aus der politischen Arbeit, weil der Mitteldeutsche Rundfunk sozusagen zu Ihrem Beobachtungsgebiet gehört. Wie würden Sie seine wichtigsten Leistungen einschätzen? Denn er hatte ja auch viel an, ich sag mal, Friktionen ausgelöst. Ein Wessi kam in den Osten und hat hier auf der grünen Wiese ein Radio- und Fernsehzentrum errichten müssen. Das ging nicht ohne Probleme.
Damit haben Sie, Herr Wagner, die zentrale Aufbauleistung von Professor Reiter schon beschrieben, nämlich auf einer grünen Wiese, aber eben nicht aus dem Nichts heraus, sondern mit den Menschen, die da waren oder mit den Menschen, die eben nach Sachsen, nach Sachsen-Anhalt und nach Thüringen kamen, dort einen öffentlich-rechtlichen Sender aufzubauen und ihn zu einem solchen Erfolg zu führen, wie er ihn hinterlassen hat. Das ist eine grandiose Leistung und zeigt, wie viel Energie, wie viel Wille und auch wie viel Führungskraft in Udo Reiter steckte. Das war nicht immer bequem, aber ungemein erfolgreich.
Nun gab es aber gerade in dieser Zeit des Aufbruchs, er beschrieb das selbst als Western-Zeit, auch selbstkritisch einschätzend, dass möglicherweise er zu spät diesen Zustand beendet hatte, weil er ja in erster Linie auch Fernsehen und Radio machen musste. Viele Probleme. Es wurde ihm vorgeworfen, er würde das DDR-Fernsehen verlängern wollen. Dann gab es kriminelle Delikte, dass sich Mitarbeiter Geld einsteckten, verzockten, zum Beispiel im Kinderkanal. Wird das einen Schatten werfen auf das, was man Lebensleistung nennt? Was schätzen Sie?
Ich hoffe nicht, sondern da gilt der alte Satz, de morto is nihil nisi bene.
Können Sie das übersetzen?
Man soll nur gut über Verstorbene sprechen. Das gebietet der Respekt auch vor seiner Lebensleistung. Und er kann ja nichts dafür, wenn beim Kinderkanal kriminelle Machenschaften sind. So sind Menschen gestrickt. Es ist tragisch, dass das immer noch nicht aufgearbeitet wurde, nicht vollständig aufgearbeitet wurde. Dafür kann er nichts. Das andere waren Entscheidungen, die getroffen wurden. Er hat eben mit den Menschen, die da waren, und die hat er teilweise auch hier aus Berlin geholt, hat er im Rundfunk und Fernsehen gemacht. Da kann man der Auffassung sein, das hat er falsch gemacht. Viele haben ihm vorgeworfen, er hätte einen Schunkelsender aufgebaut.
Er hat das erfolgreichste dritte Programm überhaupt gemacht.
Das erfolgreichste dritte
Besser Programm. Besser als die Westprogramme.
Er war der geniale, auch Filmverantwortliche innerhalb der ARD, und die Leute, die sich den MDR angeschaut haben, die haben ihm recht gegeben. Insofern sollte man, glaube ich, an dieser Stelle die Beckmesserei, ob man das eine etwas besser und das andere noch etwas besser hätte machen können, sollte man weglassen. Udo Reiter war ein großer Intendant und hatte in einer wichtigen Zeit einen Dreiländersender aufgebaut, der ungemein erfolgreich wurde.
Offenbar auch eine kräftezehrende Arbeit, denn er ist vorfristig aus dem Amt geschieden. Wissen Sie die Gründe, warum er damals gesagt hat, ich kann nicht mehr? Ich will nicht mehr?
Ich habe nicht in Erinnerung, dass er gesagt hat, er kann nicht mehr, sondern ich habe mit ihm sehr offen darüber gesprochen, gleich zu Anfang, wie ich nach Sachsen kam, und habe ihn also gefragt, ich erinnere mich gut, habe gesagt, wie lange machen Sie denn noch? Und er schaute mich ganz überrascht an und sagte, Sie sind der Erste, der mich das direkt fragt. Ich habe gesagt, naja, in einem Alter, er war ja auch schon über 65, wo andere schon in Pension gegangen sind, weiß ich aus Lebenserfahrung, spielt man ja auch mit dem Gedanken, mal was anderes zu machen. Und dann sagte er mir, er würde es noch einige Jahre machen. Er würde die Intendantenzeit, würde er nicht vollständig ausschöpfen, und er würde dann Bescheid geben, wenn es darum gehe, tatsächlich die Zeit zu beenden. Wir haben über dieses Gespräch stillschweigend vereinbart. Jetzt kann ich es ja erzählen. Auch da war er sehr verlässlich.
Vielleicht eine letzte Erinnerung, an die Sie immer denken werden, wenn Sie den Namen Udo Reiter hören. Was war er für Sie?
Er war für mich ein zentraler Ansprechpartner, eine sehr wichtige Partnerschaft. Wir haben oft miteinander geredet, haben uns also oft auch getroffen, und es war immer sehr interessant, auch von ihm zu hören, wie man tatsächlich Rundfunk, wie man was Neues aufbaut und wie fantasievoll man in solchen Aufbauten umgehen kann. Also ich denke, ich werde ihn nicht vergessen.
Jetzt kommen wir gleich zu Ihnen, Dr. Beermann, denn Medienpolitik geht weiter, die Show muss weitergehen, auch der Jugendkanal, den viele Vordenker schon jahrelang mit sich rumtrugen, muss Realität werden, kann Realität werden, wird vielleicht Realität werden, aber vielleicht auch nicht. Dazu hören wir Sie gleich hier im Radio 1 Medienmagazin. Radio 1 mit dem Medienmagazin. Immer noch zu Gast Dr. Johannes Beermann, Staatsminister aus Dresden, Chef der Staatskanzlei, und bald, stimmt das, was ich da gelesen habe, bei der Bundesbank Vorstandsvorsitzender?
Vorstandsvorsitzender nicht, sondern Mitglied des Vorstandes der Bundesbank. Gestern hat mich dankenswerterweise der Bundesrat vorgeschlagen.
Herzlichen Glückwunsch.
Hoffentlich alles sein Weg. Dankeschön.
Dann sind Sie ja in der tollen Situation, das sagt man ja immer Menschen nach, die eine Funktion verlieren, dass sie dann endlich so ein bisschen plaudern können, off the record. Und wir sind sozusagen live dabei, wenn wir so über die Hintergründe vielleicht reden. Vielleicht trauen Sie sich heute doch die eine oder andere Anekdote zu erzählen, die möglicherweise sonst nicht gehört worden wäre. Zum Beispiel die Ministerpräsidenten tagen in der nächsten Woche. Und der Bundesrat, Sie sagten es, kam zusammen. Da wird doch bestimmt so unter den Ministerpräsidenten ein bisschen erzählt, was man nächste Woche besprechen wird, zum Beispiel zum ARD-ZDF-Jugendangebot, oder?
Also gestern am Rande des Bundesrats Zumindest nicht, wo ich dabei war. Jetzt bin ich auch kein Ministerpräsident, sondern nur einfacher Chef der Staatskanzlei. Wir haben uns vor einigen Wochen als Chefs der Staatskanzleien darüber unterhalten. Wir haben uns in Heidelberg, haben sich die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen darüber unterhalten. Also das ist immer mal wieder Thema.
Ja, sagen Sie mir, wo ist zurzeit der Stand? Es gab immer mal auch aus Ihrem Land, aus Sachsen kommend, die kritische Bemerkung, möglicherweise ist das, was die ARD und ZDF-Intendanten da nicht, was sie da aufgeschrieben haben, würde nicht ausreichen, um Ministerpräsidenten wiederum zu überzeugen, das eine oder andere dann doch zu bewilligen. Wie sieht's aus? Gibt es Einigkeit unter den Ministerpräsidenten? Was fühlen Sie?
Also ich glaube, dass es noch einen erheblichen Diskussionsbedarf gibt, aber dass man die Diskussion jetzt mal beenden muss. Es gibt zwei Stränge, das wissen Sie, Herr Wagner, das ist zum einen die Frage, was kostet ein solcher Kanal, ob man da mit 40 Millionen auskommt, was uns immer wieder gesagt wurde. Die BBC hat gezeigt, dass es also das Doppelte sein kann, wenn man sowas vernünftig machen möchte. Die Frage, wie ein solcher Kanal aussieht, wie ein solches Jugendangebot ausschaut, muss es tatsächlich über Radio gehen, muss es tatsächlich ein Stück auch im Internet sein oder muss es ein Fernsehkanal sein? Wenn ich hier bei Ihnen im Studio sehe, dass Sie gerade zwei Kameras aufgestellt haben und man mich jetzt also bei Ihnen im Internet im Streaming sehen kann, dann frage ich mich, wieso das ZDF sagt, also wenn der Jugendkanal beliefert werden müsste, dann könnte man keine weiteren 30 Stellen abbauen. Also das alles ist in sich nicht schlüssig. Die Konzepte sind zumindest noch nicht so erläutert und erörtert worden, dass man sich ein endgültiges Bild machen kann. Aber in der nächsten Woche werden auch der Vorsitzende der ARD, Lutz Marmor, und wird Thomas Bellut, der Intendant vom ZDF, nochmal zur Ministerpräsidentenkonferenz kommen. Und ich bin mir sicher, nächste Woche werden wir zu einem Ergebnis kommen.
Nun schien es ja zumindest aus Berlin-Brandenburg immer so, dass Sachsen, seitdem Sie dort Chef der Staatskanzlei sind, an der Spitze der Bewegung war, gerade was dieses Jugendangebot anbelangte. Nun hat man in den letzten Wochen eher so den Eindruck, oder täuscht es, dass man da eher doch dann wieder reserviert kritischer ist?
Wo?
In Sachsen.
In Sachsen reserviert kritischer. Also ich denke, Sie sollten in einer Zeit, wo die erste brandenburgische Landesausstellung die sächsisch-preußischen Beziehungen leibhaftig und sichtbar macht, sollten Sie nicht versuchen, Sachsen gegen Brandenburg und gegen Berlin zu stellen. Das ist eine Frage. Natürlich, man kann das so machen, Herr Wagner. Aber ich denke, man muss sich einfach über ein solches Angebot unterhalten. Das sind ja nicht nur wir alleine, sondern wenn Sie Ihre Medienkollegen mal sehen, die also in den Zeitungen schreiben, die sich ansonsten damit beschäftigen, dass dort ein heller Jubel ausbricht über einen Jugendkanal, über ein Angebot, was andere in ganz anderer Weise erzeugen und wo ich nach dem momentanen Stand und das, was ich letzte Woche gesehen habe, mehr als Zweifel habe, ob das die jungen Leute tatsächlich erreicht. Wenn ich meinen jüngsten Sohn mal anschaue, den 17-Jährigen, wenn der sagt, also wir brauchen unbedingt, oder wenn gesagt wird, man braucht zum Jugendkanal tatsächlich einen Kanal, einen Fernsehsender, der also dann bespielt wird, dann sagt mein Sohn Daniel, das ist total BC. Also es reicht ja völlig, wenn es im Internet ist. Also da sind noch viele Fragen offen und das ist nicht eine Frage der politischen Gesäßgeografie, Sachsen dagegen und andere dafür oder so, sondern das ist eine Anekdote, die ich erzählen kann. Wir reden sehr offen auch unter den Chefinnen und Chefs der Staatskanzleien darüber. Das ist ja eine Sache, die ernst zu nehmen ist. Da geht es um zweistellige Millionenbeträge, die wachsen ja nicht auf den Bäumen. Da geht es um Konzeptionen, um die Jugendlichen ja eben auch bei öffentlich-rechtlichen Sendern zu halten. Auch das ist ja ein ernsthaftes Anliegen. Also deswegen bin ich dafür, in der Sache zu diskutieren und dann wird man zum Schluss zu einem Ergebnis kommen.
Die Politik muss sich ja überhaupt deswegen mit diesem Jugendangebot beschäftigen, weil in der Tat noch ein lineares Programm mit drin ist. Wenn Ihr Sohn die Macht hätte, würde das Ganze ja nur im Internet ablaufen und dann wäre die Politik draußen, oder?
Herr Wagner, das ist ja, also die Politik ist da nicht draußen, sondern es ist der öffentlich-rechtliche Auftrag und es ist auch gar nicht so einfach. Nur ich kann mir sehr gut vorstellen, dass gerade das, was sich in den letzten Jahren im Internet getan hat und so, wie man beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen damit umgeht, mit dem Drei-Stufen-Test, das ist ja BBC, ja, dass man da also an der Stelle sehr viel konstruktiver sein kann und damit auch ein Jugendangebot unter Umständen allein nur im Netz sehr viel interessanter sein kann, auch sehr viel kostensparender, als wenn man es tatsächlich in einem Kanal sendet, was Old Fashion ist.
So, jetzt müssen wir Sie leider abwürgen, nicht weil wir jetzt politisch irgendwas gegen diese Meinung hätten, sondern weil der Hörer erwartet jetzt ein bisschen Service von uns. Kleiner Blick, ich muss da nur was... Ah, da ist es.
Es gibt viele Bands, die 21 Jahre im Geschäft sind und viele, die deshalb ein Konzert geben. Aber es gibt ein Musikprojekt, das zum 21. ein eigenes Festival auf die Beine stellt. Radio 1 gratuliert Mouse on Mars. Das 21 Again Festival. Am 31. Oktober und 1. November im Hau, Hebbel am Ufer. Mehr Infos auf radio1.de. Mouse on Mars. 21 Again Festival. Kunst, Musik und die Kunst des kollaborativen Arbeitens mit vielen Mitstreitern, Wegbegleitern und natürlich mit Mouse on Mars. Radio 1. Für alle, die Juhu zum Jubiläum sagen. Und natürlich nur für Erwachsene.
Radio 1 Medienmagazin. Mit Jörg Wagner.
Und gleich wieder Dr. Biermann zum Thema, ob er eine Lücke hinterlässt in der Medienpolitik. Wir sind gespannt, ob es da schon eine Nachfolge gibt. Radio 1 mit dem Medienmagazin. Knallharte Medienpolitik, haben wir gerade gehört, wird nächste Woche vielleicht dann Realität, vielleicht aber auch nicht. Dr. Biermann, was wird denn Ihr Nachfolger machen? Wird er Ihre Interessen wahrnehmen oder wird man neu würfeln? Also sprich, gibt es bereits einen Nachfolger für Sie als Chef der Staatskanzlei, der ja der oberste Medienlenker des Bundeslandes ist und auch in der Arbeitsgruppe Beitragsstabilität ja den Vorsitz hat? Oder wird jetzt neu gewürfelt zwischen SPD und CDU-regierten Ländern?
Also die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten, denn zurzeit werden in Sachsen Koalitionsverhandlungen geführt und Personalfragen stehen irgendwann am Ende, Mitte November. Und damit muss ich Ihnen leider die Antwort auf diese Frage schuldig bleiben.
Hätten Sie einen Wunschkandidaten, wer die Nachfolge sozusagen in die Hand nehmen sollte? Gibt es einen geeigneten?
Es gibt ganz viele geeignete, Herr Wagner. Und ich glaube, man ist gut beraten, wenn man eine Position verlässt, die man wie ich über 6,5 Jahre und damit weit über den Durchschnitt der Chefs der Staatskanzleien in Deutschland inne gehabt hat, wenn man sich da nicht in die Frage einmischt, wer nach einem kommt.
Sie gehen zur Bundesbank, das heißt, Sie werden dort, ich sag mal salopp, Geld zählen und nicht mehr so viel mit Medien zu tun haben. Aber gibt es dennoch sowas wie eine Ambition? Frankfurt-Main, da ist ja Hessen auch ein Bundesland, was zumindest, so hört man, medienpolitisch starke Akzente setzt. Werden Sie dort den Ministerpräsidenten beraten?
Also Volker Bouffier ist so lange in der Medienpolitik, dass er also dort, glaube ich, wenig Beratung braucht. Ganz im Gegenteil, wir sind in der Union gut aufgestellt. Volker Bouffier macht das lange. Stanislav Tillich, stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender im ZDF, hat auch eine Medienkarriere von über 20 Jahren hinter sich. Horst Seehofer, die CSU, die in der Medienpolitik immer sehr, sehr stark war. Schauen Sie Christine Lieberknecht in Thüringen mit dem Kinderkanal in der alten Vogelschen medienpolitischen Tradition und Sachsen-Anhalt. Auch dort hat man eine medienpolitische Kompetenz aufgebaut. Also ich glaube, die Union ist bestens aufgestellt. Und dadurch, dass man in der Medienpolitik der Länder immer eine Einstimmigkeit braucht, kann ich auch für die Kolleginnen und Kollegen bei der SPD sagen, es herrscht ein guter Geist, es herrscht ein guter Chorgeist, es wird viel in der Sache geredet und deswegen bin ich ganz zuversichtlich. Das wird alles nicht nur ein gutes Ende nehmen, sondern wird ohne mich viel besser laufen als vorher.
Oh, das können wir das zitieren. Aber dennoch vielleicht, was schätzen Sie, ist Ihre größte Leistung gewesen? Also Sie waren hier in mehreren Interviews. Im Medienmagazin haben sehr Visionäres gesagt, bis hin, dass die Deutsche Welle möglicherweise auch umgewidmet werden könnte, rausgenommen werden sollte aus einem steuerfinanzierten System. Und ja, ich weiß nicht, was ist geblieben von Ihren Ideen? Worauf sind Sie am meisten stolz?
Auch das sollten andere beurteilen. Einige haben es ja schon wie Herr Grimberg mehr oder weniger erfolgreich versucht. Also ich denke, das, was wichtig ist, ist oder das, was worüber ich wirklich zufrieden bin, ist die Tatsache der Gebührendiskussion und die Umstellung von der entsprechenden Rundfunkgebühr auf die Abgabe. Also das ist schon etwas, wo ich mitwirken durfte, wo ich dankbar dafür bin. Das, was Sie beschrieben haben, die Neuordnung der entsprechenden Sender, zum Beispiel die Deutsche Welle im öffentlich-rechtlichen Rundfunk anzudocken, zum Beispiel beim ZDF, das ist leider nicht gelungen, aber das ist auch eine politische Erfahrung in dem Moment, wo man sehen konnte, dass die öffentlich-rechtlichen Schatullen gut gefüllt sind aufgrund der Abgabe und der Druck entsprechend nachlässt zu renovieren und sich neu auszurichten, kann sowas nicht mehr gelingen. Was mich da freut, ist, dass sehr viele alte, erfahrene Medienhasen mittlerweile auf mich zukommen und sagen, Biermann, das ist eigentlich keine schlechte Idee, vielleicht kommt es ja noch irgendwann.
Sie haben den Namen Grimberg schon erwähnt und man soll nicht über Nichtanwesende reden, also er ist anwesend. Steffen Grimberg, wie siehst du das?
Nein, also Johannes Biermann hat absolut Verdienste in der Medienpolitik und er wird auch eine Lücke lassen, alleine schon durch seine persönliche, individuelle Präsenz. Und er hat ja so eine herrliche Unabhängigkeit und manchmal auch Unberechenbarkeit. Ich erinnere mich an diverse Geschichten, wo angeblich ein Ergebnis schon feststand und dann kam Johannes Biermann und die Sache ging ganz anders aus.
Ja, sind Sie tatsächlich so jemand, der überraschend ist in der Medienpolitik, die ja doch über Jahre hinaus immer so Kennlinien hat, wo man eigentlich denkt, warum dauert das alles so lange?
Lange dauert es, weil wir eben wesentlich ein Einstimmigkeitsprinzip haben. Ich glaube, was den Vorteil oder die Gnade der Zeit, die ich gefunden habe, war tatsächlich der Umbruch von der Gebühr auf die Abgabe, was ja wirklich ein Mammutwerk war. Und damit kam sehr viel in Bewegung. Ich glaube auch, dass die Ebene, also dass man da unberechenbar ist, dass das nicht der Punkt ist, sondern die Frage ist, was in der Sache hinterher rauskam. Und da ist es tatsächlich so, dass ich manchmal das Glück hatte, mit meinen Argumenten auf offene Ohren gestoßen zu sein, respektive dass andere sich dem angeschlossen haben. Aber wie gesagt, das ist nicht meine Leistung, sondern wir haben im Kollegen- und Kolleginnenkreis, glaube ich, eine sehr gute Gesprächskultur, wo man einfach tatsächlich dem anderen auch zuhört und überlegt, was ist das Argument dafür, was ist das Argument daneben, dagegen, wie kommen wir damit hin? Denn zum Schluss braucht ein Staatsvertrag 16 Unterschriften. Das ist uns bisher immer gelungen. Und gerade wenn ich mir jetzt den ZDF-Staatsvertrag anschaue, auch da sind wir auf sehr gutem Wege.
Nun haben Sie ja die öffentlich-rechtlichen Medien im Visier und weniger die privatwirtschaftlich strukturierten. Sie sehen aber natürlich auch vielleicht mit Besorgnis, was gerade auf dem Printsektor zurzeit passiert. Bertelsmann übernimmt jetzt Anteile von Gruner und Jahr. Gruner und Jahr wiederum mit Stern zum Beispiel ein Flaggschiff der deutschen illustrierten Geschichte. Ist das, was Sie mit Sorge teilen oder denken Sie, dass der Markt das regulieren wird alles?
Ich bin mir nicht sicher, ob der Markt das reguliert, denn wir haben ja auch im Printbereich nach dem Zweiten Weltkrieg 1949 eigentlich gar keinen richtigen Markt gehabt, sondern es hat entsprechende Erbhöfe wurden verteilt von den Alliierten und diese wurden dann weiter betrieben. Und was wir jetzt haben, ist schlicht die Tatsache, dass wir eine Konkurrenz im Online-Bereich haben, der also zu diesen Veränderungen führt. Und das sehe ich schon mit Sorge, denn Meinungsvielfalt wird durch die Zusammenlegung von Redaktionen, Meinungsvielfalt wird durch die Tatsache, dass also der Journalist immer weniger Zeit hat, nachzudenken, zu recherchieren, sondern immer schneller auch eine Meinung sich bilden muss. Meinungsvielfalt wird dadurch, glaube ich, nicht besser. Und deswegen beobachte ich das schon mit Sorge. Aber auf der anderen Seite, es ist halt ein Markt. Und solange die Grenzen eingehalten werden, solange also dadurch keine Meinungsmache geschieht, denke ich mir, kann man sich das als Politiker nicht in Ruhe, aber ohne jetzt in Hektik zu verfallen, anschauen.
Wie sieht's der Fachjournalist vom Medienmagazin ZAP, Steffen Grimberg?
Naja, wir sehen bei allen großen Magazinverlagen Umbrüche. Vielleicht trifft es natürlich jetzt auch die großen Dickschiffe, in Anführungsstrichen mal gesprochen, besonders hart, weil die noch lange Zeit eigentlich sehr kommod gelebt haben und mit voller Fahrt vorausgefahren sind. Die FAZ ist ja so ein anderer Fall auf dem Tageszeitungsmarkt, also auch ein sehr renommiertes, sehr angesehenes Blatt, wo jetzt größere Entlassungen anstehen. Der Fall Gruner und Jahr und Bertelsmann, das ist natürlich nochmal eine besondere Geschichte. Gruner und Jahr ist sicherlich, anders als zum Beispiel der Springer Verlag, was die Digitalisierung angeht, tatsächlich hinterher. Das kann man den aktuell tätigen dort Vorständen gar nicht anlasten. Da sind viele Fehler eben auch in den vergangenen Jahren, nicht zu sagen vielleicht sogar in den vergangenen 10, 15 Jahren gemacht worden. Allein, wenn man jetzt hört, Bertelsmann übernimmt den Laden komplett, dann fragt man sich, was steckt da für eine Vision dahinter? Und
genau, weil normalerweise müssen die doch zufrieden sein, nicht so viel Geld auszugeben. Ist das jetzt nur ein Machtding, dass man alles in einer Hand haben will? Oder will man jetzt möglicherweise das, was Gruner und Jahr vorher zu verantworten hatte, zerschlagen?
Das ist zumindest jetzt eine Option, die eher möglich geworden ist. Thomas Rabe, der Bertelsmann-Chef, hat allerdings jetzt am Montag, als dieser Deal bekannt gegeben wurde, nochmal sehr ausdrücklich betont, dass das nicht beabsichtigt sei. Ich denke auch, das wird jetzt nicht sofort nächste Woche passieren, aber ich würde es absolut nicht ausschließen, dass einzelne Teile, vor allen Dingen auch zum Beispiel Auslandstöchter, die nicht so rentabel sind oder vielleicht sogar sehr rentabel sind, aber nicht so viel Sinn machen im Verbund mit den deutschen Aktivitäten, mittelfristig tatsächlich dann zum Verkauf stehen dürften. Ansonsten ist es, glaube ich, für Bertelsmann aber auch eine Geschichte. Auch Bertelsmann steht unter Druck. Bei Bertelsmann läuft auch nicht längst alles rund. Und ich glaube, es ist einfach mal auch für Bertelsmann ein Stück Aktion gewesen, um zu zeigen, hallo, wir haben zwar keine tolle Idee, was wir in Richtung Digitalisierung nach vorne schieben können, aber wir schaffen es jetzt immerhin, endlich mal Gruner und Jahr zu 100% zu übernehmen. Das hatten wir vor 2 Jahren schon mal vor, hat nicht geklappt. Jetzt haben wir diesen Erfolg zu vermelden.
Deine Prognose, wie lange wird es den Stern noch geben in dieser Form?
Ach, den Stern wird es noch relativ lange geben, das ist gar keine Frage, denn das ist ja die Marke von Gruner und Jahr. Das heißt, da wird die Flagge sozusagen als letztes eingeholt, wenn überhaupt. Das muss man, glaube ich, auch gar nicht so dramatisch sehen. Was ich schwieriger finde, ist, dass weder Gruner und Jahr in sich als auch Bertelsmann eine überzeugende digitale Strategie bislang haben und vor allen Dingen, dass die Stimmung im Moment am Baumwall, also im Hauptquartier von Gruner und Jahr, unglaublich mies ist. Denn das muss man sich ja vorstellen, da wird jetzt seit Wochen nur von Abbau geredet. Jeder erfahrene Manager sagt, okay, wenn du umstrukturieren musst, wenn du abbauen musst, dann solltest du aber auch gleichzeitig noch eine interessante Investition in petto haben, eine neue Idee in petto haben, um auch deinen Mitarbeitern klarzumachen, hey, bleib motiviert, es geht weiter.
Gleich ein Rücksturz in die Vergangenheit und eigentlich auch Gegenwart. 65 Jahre Bundespressekonferenz mit Dani Buß. Radio 1 mit dem Medienmagazin. Wir gucken voraus und zurück. Am Dienstag feiert das politische Berlin 65 Jahre Bundespressekonferenz. Bundespräsident Joachim Gauck wird eine Rede halten vor der berühmten blauen Wand mit dem Wort Bundespressekonferenz in goldenen Buchstaben, die wir alle aus den Nachrichtensendungen kennen. Bevor ich gleich mit meinem Kollegen Daniel Buß über diese weltweit tatsächlich fast einmalige Institution rede, hören wir doch mal zurück. Die Kollegen des Westdeutschen Rundfunks haben uns für ihr Schallarchiv einen Schlüssel gegeben, eine Aufnahme aus den allerersten Jahren, fand sich zwar nicht mehr, aber immerhin. Diese hier, Bundeskanzler Konrad Adenauer, spricht 1964, damals noch in Bonn, vor den Hauptstadtjournalisten. Das Thema 15 Jahre Bundesrepublik, und schon damals wollten Journalisten mehr erfahren, als ihnen Politiker verraten wollten.
Also zerbrechen Sie sich doch nicht den Kopf über ungelegte Eier. Sondern warten Sie doch ab. Das wird sich alles weisen. Ich bin überzeugt, meine Herren, und ich habe Gründe dafür, die Überzeugung, dass die anderen mitmachen werden.
Ja, da lächelt immer noch der im Studio seine Dr. Ernest Beermann, selbst ja Politiker. Sind Sie schon mal so gegrillt worden? Außer von mir jetzt, aber so in einer Bundespressekonferenz. Gab es da mal Gelegenheit dazu?
Also so von Ihnen werde ich nirgendwo gegrillt, höchstens noch beschimpft. In den Landespressekonferenzen natürlich wird man da gegrillt. Und Sie haben es ja gesagt, das ist einmalig in Deutschland. Vielleicht brauchen wir die... Also in Deutschland brauchen wir so die Ordnung, dass also Politiker und Medienmenschen sich in einer Ordnung gegenüberstehen. Und dafür sind Bundespressekonferenz und Landespressekonferenz nicht nur sehr nützlich, sondern die haben das wirklich gut organisiert. Und ich habe es immer als sehr angenehm empfunden, wenn man sich also kannte. Denn das ist ja doch dann auch ein Stück Begegnung und ein bisschen institutionalisiert. Also ich finde es gut.
Daniel Buß, du hast dich mit der Geschichte beschäftigt. Warum ist sie so einmalig überhaupt?
Naja, vor allen Dingen, weil die Spielregeln hier andere sind als bei klassischen Pressekonferenzen. Hier laden nicht die Regierende, also die was mitteilen wollen, die Journalisten zu sich ein, sondern die Bundespressekonferenz ist ein Verein, der Verein der Hauptstadtjournalisten. Und die Journalisten laden die Regierenden zu sich ein, um mit ihnen zu sprechen und Fragen zu stellen. Und die Regierenden dürfen sozusagen in Anführungszeichen Antwort geben. Das ist eine ziemlich einmalige Sache weltweit. Und zeigt auch den Stellenwert, den die Medien immer noch in unserer Demokratie hat. Die Frage ist natürlich, warum funktioniert das auch 2014 immer noch? Dazu habe ich Gregor Mainz gefragt. Er ist Korrespondent der Rheinischen Post und derzeit Vorsitzender der Bundespressekonferenz.
Einmal hat es sich eingespielt. Und wenn man auf etwas verzichten würde, was sich als selbstverständlich herausgestellt hat, dann kämen da direkt die Nachfragen, warum entzieht sich die Bundesregierung dieser Übung, die wir seit 1949 haben? Und ich glaube, das käme gar nicht gut. Außerdem ist es für beide Seiten von Vorteil, dass wir uns dreimal in der Woche treffen und dass wir sämtliche Fragen stellen können, die alle unsere Mitglieder und die Mitglieder des Vereins der Auslandspresse haben. Das erspart möglicherweise Hunderte von Anrufen an einzelne Pressestellen, sodass die Regierung auch was davon hat.
Ja, und die Regierung kommt ja auch tatsächlich immer noch dreimal in der Woche, stellt sich die komplette Regierung, also die Kanzlerin und ihre Ministerien, entsenden zumindest ihre Sprecher, wenn sie nicht selbst kommen, die sogenannte Regierungspressekonferenz. Das ist der harte Kern der Bundespressekonferenz. Das ist sozusagen Pflichttermin letztlich für alle Hauptstadtkorrespondenten.
Aber wenn ich so mal meine Erinnerungen so ein bisschen Revue passieren lasse, voll ist es doch nur, wenn die Kanzlerin selbst da ist. In den Nachrichten sieht man das ja immer wieder, öfter mal leere Reihen in der Bundespressekonferenz, nur eine Handvoll von Journalisten. Ich kann mir auch vorstellen, weil ja damit auch dem anderen Journalisten signalisiert wird, dass man ja vielleicht eine interessante Frage hat, die exklusiv sein kann.
Ja, das zum einen, und zum anderen muss man sagen, die Technik macht es natürlich heute möglich, dass viele das, was in der Bundespressekonferenz stattfindet, an ihren Schreibtischen, in den Redaktionsräumen, am Schirm verfolgen, gleich mitschneiden. Das Tempo ist ja irre in der Hauptstadtberichterstattung. Berichterstattung inzwischen. Da muss ja im Prinzip schon gesendet werden, was noch gar nicht gesagt wurde. Und deswegen ist der Saal häufig leer, wenn nicht eben gerade die Kanzlerin kommt oder die Hütte richtig brennt. Aber damit natürlich lassen sich auch Journalisten die Chance entgehen, tatsächlich Fragen zu stellen. Aber tatsächlich ist es auch so, also inzwischen die Regierung, das berichten zumindest Kollegen, gibt häufiger Statements ab und antwortet gar nicht mehr gezielt auf Fragen.
Das kann man dann auch manchmal als Zusammenschnitt sehen in der Heute-Show. Sehr witzig dann, aber teilweise dann auch wieder dramatisch, dass so ein Forum dann nicht genutzt wird, um tatsächlich Antworten zu geben. Die leeren Reihen sind nicht vielleicht nur einfach auch ein Indiz dafür, wie es um den Hauptstadtjournalismus bestellt ist, aber vielleicht gibt es ja doch irgendwie eine Abhängigkeit. Ist der Hauptstadtjournalismus womöglich am Dahinschrumpfen? Gibt es da einen Bedeutungsverlust?
Naja, wenn man die Mitgliederzahl dieses Vereins der Bundespressekonferenz der Hauptstadtjournalisten als Gradmesser nehmen möchte für den Zustand der Hauptstadtpresse, dann geht es ihr nach wie vor gut. Also die Mitgliederzahl pendelt seit Jahren zwischen 900 und 930 Mitgliedern. Das ziemlich verlässlich.
Nun ist ja die Hauptstadt mit den Journalisten auch so ein bisschen geschrumpft worden. Financial Times Deutschland gibt es nicht mehr, DAPD gibt es nicht mehr. Kürzungen bei Berliner Zeitung und Frankfurter Rundschau, die sich ja auch die Berliner Berichterstattung so ein bisschen geteilt haben. Das alles schlägt sich nicht nieder?
Naja, also die Schließung der Redaktion und Schrumpfung schlägt sich tatsächlich nicht nieder. Vor allen Dingen, weil die jetzt die feste Stelle verloren haben, sich weiterhin als freie Journalisten hier durchschlagen und weiterhin präsent sind in diesem Saal der Bundespressekonferenz.
Nun gibt es ja auch mittlerweile, das war hier auch im Medienmagazin zu hören, dass zum Beispiel der Regierungssprecher an den Hauptstadtjournalisten vorbei twittert. Mhm. Ist die Bundespressekonferenzen überhaupt noch zeitgemäß?
Ja, also soziale Netzwerke verändern schon viel in der Kommunikation. Jeder kann jederzeit Botschaften absenden. Man muss nicht mehr vor Journalisten treten, um etwas in die Welt zu setzen. Politiker und Regierungssprecher, naja, antworten ja auch tatsächlich auf das, was die Bevölkerung im Netz sagt. Also die Smartphones letztlich prägen mit die Agenda und nicht mehr die Pressekonferenzen. Ich habe auch tatsächlich den Vorsitzenden Gregor Mainz mal gefragt, ob denn die Bundespressekonferenz mal mit der Zeit gehen möchte. Er sagt derzeit eher nicht.
Wir haben uns entschieden, dass es erst einmal bei dem bleibt, was sich bewährt hat, was uns in die Lage versetzt, bei einem kürzestmöglichen Zeitaufwand ein Optimum an Informationen rüberzubringen. Ich stelle mir gerade vor, wenn wir dieses Prinzip, jede Frage ist erlaubt, auch online durchhalten wollten, die Regierung würde irgendwo so nach 7 oder 8 Stunden am Stück des Beantwortens von Fragen dann auch fragen, ob das jetzt das richtige Format ist.
Ja, also dem kann man, glaube ich, auch etwas abgewinnen, ne, dass da eine Überforderung da wäre, wenn jetzt jeder Tweet beantwortet werden müsste. Aber ich finde, also die Bundespressekonferenz stellt noch nicht mal diese Regierungspressekonferenzen anschließend ins Netz, damit sich das jeder anschauen kann. Man bleibt da auch nach 65 Jahren gerne unter sich, so ein Club der Hauptstadtjournalisten mit exklusivem Zugang dann letztlich zu den Regierenden. Das ist jetzt nicht alles sympathisch, was da läuft.
Meint Daniel Boos. Vielen Dank für diese Einschätzung.
Radio 1.
Am Ende des Zusammenschnitts des Medienmagazins vom 11.10.2014 überschreiten wir jetzt wieder die Grenze zum Podcast-Bonustrack. Hören Sie Udo Reiter im Interview mit dem Medienmagazin in der Aufnahme vom 28. Mai 2011 und anschließend, Sie hörten einige Elemente bereits daraus, ein Interview mit der RBB-Intendantin Dagmar Reim, das im Inforadio am 10. Oktober 2014 geführt wurde. Zuerst aber Udo Reiter im Mai 2011. Riders on the
Storm. Naja, Udo Reiter hat ja wirklich den MDR von Beginn an aufgebaut. Das ist eine große Leistung, die wird auch immer mit ihm verbunden bleiben. Ich konnte das ja aus nächster Nähe beim Schwestersender ORB, den es damals gab, Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg, beobachten. Und ich sage mal, ich habe es selbst dort auch erlebt. Das ist schon auch eine besondere Leistung, die kann ihm keiner nehmen. Und der MDR ist heute ein starkes ARD-Mitglied, geachtet in der Gemeinschaft, bringt viele, viele gute Programme und insbesondere in seinem Sendegebiet wird er von den Menschen sehr, sehr gut angenommen. Das ist eine große Leistung.
Der Intendant des Norddeutschen Rundfunks, Lutz Marmor, und seit fast 20 Jahren an der Seite von Udo Reiter, der Fernsehchefredakteur des Mitteldeutschen Rundfunks, Wolfgang kennte mich.
Ja, es ist so ein Jahr, wo wir alle nach 20 Jahren letztendlich dann auch auf die Leistung zurückblicken können. Und der Intendant vorneweg, der war als erster dann auch da 1991. Ich glaube, dass das auch mit Ihnen wahrscheinlich bewegt hat, nach 20 Jahren zu sagen, okay, das kann sich sehen lassen. Das ist ein öffentlich-rechtlicher Sender in einer Gegend Deutschlands, die über viele, viele Jahrzehnte, ja nicht nur zur DDR-Zeit, kein freies Medium gekannt hat, schon gar kein elektronisches. Und es war eben sehr wichtig, hier einen funktionierenden, erfolgreichen Sender aufzubauen. Und das war seine große Leistung gegen alle Probleme, Widerstände, auch inneren Widersprüche manchmal, die man lösen musste. Und das hat er mit seiner sehr diplomatischen, aber immer auch sehr engagierten Art und Weise hervorragend gelöst.
Schon als sie 1993 und 94 ARD-Sprecherin war, kannte sie ihn aus nächster Nähe. Seit 2003 ist sie RBB-Intendantin, Dagmar Reim.
Udo Reiter ist Gründungsintendant des MDR. Nach 20 Jahren hinterlässt er Eindrucksvolles. Das mit weitem Abstand erfolgreichste dritte Programm, hohe Kompetenz und Zustimmung für Serien und Unterhaltung im Ersten. Wer auf die Idee käme, große Teile des MDR-Fernsehprogramms mit den persönlichen Vorlieben seines Intendanten zu verwechseln, der läge völlig daneben. Udo Reiter ist nämlich Hardcore-Intellektueller mit weit gefächerten Interessen. Seinen persönlichen Geschmack macht er nicht zum Maßstab der Programmgestaltung, was ihn als Profi auszeichnet. MDR und RBB sind gute Nachbarn. Wir kooperieren auf vielen Feldern und wollen diese Zusammenarbeit weiter ausbauen. In der Runde der ARD-Intendanten hat Udo Reiters Wort Gewicht. Sein Urteil wird gehört. Er gehört zur öffentlich-rechtlichen Kerntruppe und hält das Interesse des Publikums hoch. Udo Reiter ist kreativ, undogmatisch, machtbewusst und zuverlässig. Jede Form von Angeberei und Großmannssucht ist ihm verhasst. Er ist sehr leise im Auftreten, aber präzise und bestimmt. Er kann über sich lachen und ich werde ihn sehr vermissen.
Nun ist er selbst am Telefon. Udo Reiter, seit wann wissen Sie es, dass 20 Jahre genug sind?
Also ich hatte ursprünglich vor, das schon im Januar, also mit Jahresbeginn zu verkünden. Da kam aber dann die Affäre um den Kinderkanal hoch und in einer solchen Situation geht man nicht von Bord. Deswegen haben wir das erst noch bereinigt und jetzt zum 20-jährigen Jubiläum des MDR habe ich die Gelegenheit ergriffen, das auch öffentlich zu machen.
In letzter Zeit hatte man so den Eindruck, Sie seien etwas isoliert. Ich sage zum Beispiel, das ist möglicherweise ein kleines Detail, die Twitter-Affäre. Sie haben dort sehr philosophische Sachen getwittert und leider auch Missverständnisse einstecken müssen. Dann der ARD-Jugendkanal, da haben Sie noch letzte Woche gesagt, eigentlich sehr sinnvoll, aber nicht durchsetzbar. Dann gab es tatsächlich diesen Kika, aber Ihnen bläht ja seit Anbeginn der Wind ins Gesicht. Ich erinnere nur an DT64, damit sind Sie eingestiegen. Das war keine so leichte Sache. Dann hat man Ihnen den Vorwurf gemacht, Ostalgie und so weiter. Wie sehen Sie Ihre Amtszeit? Womit soll man den MDR verbinden?
Also das, was Sie jetzt am Schluss erwähnt haben, das waren eigentlich eher Kleinigkeiten. Das Twittern hat mir Spaß gemacht und es hat mich mal interessiert, diese neuen Kommunikationswelten auch durch eigene Beteiligung kennenzulernen. Das war also eher vergnüglich. Und die größeren Krisen waren sicher in der Aufbauphase. Damals hatten wir Finanzprobleme, mussten erstmal das Geld vermehren, bevor wir den Sender aufbauen konnten. Dann hatten wir die Probleme sicher mit der Stasi-Problematik. Das haben wir anfangs unterschätzt. Was den von Ihnen genannten Jugendkanal angeht, da bin ich mir mit etlichen Kollegen völlig einig. Das wäre vom Programm her eine vernünftige Geschichte, aber unter den herrschenden Bedingungen, sowohl finanziell als auch medienpolitisch, ist es einfach nicht durchsetzbar. Aber das sind alles keine ernsthaften Dinge. Das gehört zum Alltagsgeschäft eines Intendanten. Da habe ich nie ein Problem damit gehabt, solche Sachen auch zu lösen.
Zumal Sie auch in der Anfangsphase sogar von Ihren Amtskollegen, Sie hatten die ARD-Reform angemahnt, also wenige Anstalten, arg beschimpft wurden. Es gab so einen Vergleich mit dem apokalyptischen Reiter, der seine Sandkastenspiele betreiben würde. Sie wissen, wen ich meine, Günther von Lujewski vom SFB. Ja. Sie waren also immer vorne an vorderster Front. Ist das möglicherweise auch der Grund, warum Sie jetzt sagen, Schluss, aus und fertig?
Nein, überhaupt nicht. Ich meine, ich kann nur darauf verweisen, den SFB gibt es inzwischen nicht mehr. Also der Vorschlag zur Fusion ist ja eher auf fruchtbarem Boden gefallen. das war nicht die einzige, auch im Südwesten zwischen Süddeutschem Rundfunk, Südwestfunk, also das war offenbar eine Sache, die andere genauso gesehen haben. Nee, dass ich jetzt aufhöre, hat wirklich nur biografische Gründe. Ich denke, ich habe es lang genug gemacht. Ich bin auch alt genug, wie gesagt, ich sitze auch schon seit 45 Jahren im Rollstuhl, das hinterlässt auch gewisse Spuren. Also ich denke, alles in allem, das war gut und ich muss nicht der Dinosaurier der ARD werden.
Nun ist der Mitteldeutsche Rundfunk ja eine kollektive Leistung, aber wenn Sie am Geburtstag des Staatsvertrages, am 30. Mai vor 20 Jahren wurde er unterzeichnet für den MDR, zurückblicken, was soll aber mit Ihnen persönlich verknüpft bleiben? Worauf sind Sie am meisten stolz? Was kann man so nach 20 Jahren sagen?
Naja, die Aufbauphase, die ist doch stark von mir und meinen engsten Mitarbeitern damals geprägt worden. Also ich denke, wir haben damals die Richtung bestimmt. Da gab es ja durchaus unterschiedliche Konzepte, wie man einen solchen Sender platzieren konnte. Wir haben gesagt, dass wir das, was geändert werden muss, also den ganzen Bereich Information, Politik, Wirtschaft ändern, dass wir auf dem Unterhaltungssektor aber sehr wohl an die Traditionen hier in Mitteldeutschland anknüpfen. Das waren alles so Grundsatzentscheidungen. Dann die ganzen Bauprogramme, die wir damals auflegen mussten. Das hat, das kann ich, glaube ich, ohne überheblich zu sein sagen, schon stark meine Handschrift.
Und weil ich das Twittern angesprochen habe, wenn ich Ihnen jetzt 140 Zeichen rund gebe, was hätten Sie möglicherweise anders gemacht? Vielleicht haben Sie auch einen philosophischen Spruch parat, denn das war ja auch Ihr Markenzeichen im Twittern.
Also es ist nicht viel, was anders zu machen wäre. Das sind mehr so Detailgeschichten, die sich dann im Nachhinein als nicht so günstig erwiesen haben. Aber die Grundsatzentscheidung für eine Dreiländeranstalt, die wir sehr stark Kurt Biedenkopf zu verdanken haben, war richtig. Dann die grundsätzliche Ausrichtung des MDR, denke ich, war richtig. Da gibt uns einfach der Erfolg recht. Also ich kann eigentlich meinem Nachfolger nur sagen, Kurs halten in ähnliche Richtung und die neuen Herausforderungen annehmen. Der ganze öffentlich-rechtliche Rundfunk steht jetzt vor dem digitalen Zeitalter. Das ist wirklich eine Revolution. Die Medienlandschaft verändert sich von Grund auf. Die Angebote werden komplexer, es gibt mehr Anbieter, die Möglichkeiten für die Nutzer werden andere, man kann die Dinge ort- und zeitunabhängig empfangen. Das ist eine Riesenherausforderung, vor der auch der MDR jetzt in seinem dritten Jahrzehnt steht und Sie und alle anderen aber genauso. Da haben meine Nachfolger genügend zu tun, ja.
Meint Professor Udo Reiter. Er ist noch Intendant des Mitteldeutschen Rundfunks, aber er hat jetzt sein vorzeitiges Ausscheiden aus dem MDR bekannt gegeben. Ich bedanke mich für das Interview und wünsche Ihnen toi 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 für den Übergang in vielleicht auch wieder das Twitter-Leben, ich weiß es nicht. Ich wünsche Ihnen zumindest eine gewisse Entspanntheit und genießen Sie es.
Ich danke Ihnen sehr. Wiederhören.
Udo Reiter, der frühere Intendant des Mitteldeutschen Rundfunks, ist in Leipzig erschossen aufgefunden worden. Die Polizei sagt, es deute vieles auf einen Selbstmord hin. Die Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben sagte zu Reiters Tod: Wir verlieren einen mutigen Mitstreiter für das Selbstbestimmungsrecht bis zum Lebensende. Udo Reiter hat sich für die aktive Sterbehilfe und für einen selbstbestimmten Tod eingesetzt. In der ZDF-Sendung Maybrit Illner hat er vor gut einer Woche seine tiefe Überzeugung so erklärt.
Ich hatte ja mit 23 einen Autounfall und sitze seitdem inzwischen 48 Jahre im Rollstuhl. Jetzt habe ich letztes Jahr meine Biografie geschrieben und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass ich trotz Rollstuhl eigentlich ein schönes, selbstbestimmtes Leben geführt habe. Und in meinem Alter fragt man sich dann vielleicht auch mal, wie soll das denn weitergehen und vor allem, wie soll es aufhören? Und da bin ich für mich zu dem Ergebnis gekommen, dass ich eigentlich nicht als Pflegefall enden möchte, nicht als jemand, der langsam sein Ich verliert, der von anderen dann gewaschen und gebürstet und gewindelt wird. Und ich möchte auch nicht als gutmütiger oder bösartiger Idiot vor mich hindämmern, sondern möchte rechtzeitig sagen können, es ist sehr schön gewesen, es hat mich sehr gefreut, aber jetzt möchte ich gehen.
Der frühere MDR-Intendant Udo Reiter vor gut einer Woche in einer Fernsehsendung. Eine, die Udo Reiter gut kannte, ist RBB-Intendantin Dagmar Reim, jetzt im Studio. Herr Reiter, hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er zu gegebener Zeit bereit wäre, seinem Leben ein Ende zu setzen. Frau Reim, haben Sie damit gerechnet, dass er auf so tragische Weise Wort hält?
Das ist eine seltsame Situation heute. Er hat es mir x-fach angekündigt und ich habe x-fach gesagt, ach Udo, mach das doch nicht. Und er hat immer erwidert, sitz du mal 4 Jahrzehnte im Rollstuhl, dann kannst du vielleicht mitreden.
Sie kennen ihn tatsächlich einige Jahrzehnte. Sie haben schon vor langer Zeit beim Bayerischen Rundfunk ein Büro geteilt.
Also wir waren Zimmernachbarn. Er war Wissenschaftsredakteur, ich war Redakteurin im Jugendprogramm. Und seit der Zeit kennen wir uns. Das ist eine Sache über Jahrzehnte.
Udo Reiter hat beklagt, dass der Gesetzgeber Menschen allein lässt, die unheilbar krank sind und aus dem Leben scheiden möchten. Er sagte, diese Menschen seien gezwungen, aus Fenstern zu springen oder sich an Brückenpfeiler gegen Brückenpfeiler zu fahren. Hat diese Radikalität in seiner Position Sie beeindruckt?
Die hat mich, muss ich sagen, in erster Linie erschreckt. Und gleichwohl habe ich sie verstanden. Erinnern Sie sich an den Film Ziemlich beste Freunde?
Ja.
Den fanden eigentlich alle Menschen gut, die ich kenne. Udo hat zu mir gesagt, das ist elender Krüppelkitsch. Und ich habe gesagt, Udo, wie kommst du dazu, das so streng, so gnadenlos zu beurteilen? Und er hat gesagt, sein Refrain, sitzt du mal so viele Jahrzehnte im Rollstuhl, dann magst du dir vorstellen, was das für ein Leben ist.
Was sagen Sie in einem solchen Moment? Es gibt keine Antwort darauf.
Es gibt keine Antwort. Ich hatte darauf nie eine Antwort. Unsere Gespräche endeten immer in diesem Moment. Aber heute muss ich sagen, es ist einfach ein großer und ein sehr trauriger Unterschied, ob einer zu Ihnen sagt, ich werde das irgendwann tun, wenn es mir schlecht geht. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass es ihm schlecht geht. Und ob er es dann wirklich tut, wie er es heute getan hat.
Er saß letzte Woche noch im Fernsehen. Viele werden ihn dort gesehen haben und man hatte das Gefühl, es geht ihm gut. Er ist klar in seiner Position, aber nicht merklich krank. Hatten Sie Hinweise darauf, dass da etwas in nächster Zeit passieren könnte?
Nein, überhaupt nicht. Er hat auf Udo-Weise geantwortet auf meinen Brief zu seinem 70. Geburtstag und er hat Philip Roth zitiert, das Alter ist ein Massaker. Das war seine Ansicht. Aber er hat es immer differenziert. Er hat mit seiner Kirche, der katholischen Kirche, gehadert, weil sie so streng ist mit Menschen, die sich töten wollen. Er hat sehr mit der Politik gehadert, weil sie seiner Meinung nach nicht klar Position bezieht zugunsten der Menschen, die gefangen sind in ihrem Körper oder in einer schweren Krankheit. Aber das klingt, wenn man es sich anhört im Gespräch, eher theoretisch. Und wenn es dann Praxis wird, ist es sehr traurig.
Das wäre meine Frage gewesen. Sind Sie traurig? Sie wissen, er wollte das. Es ist eine Entscheidung, die eine selbstbestimmte war, die Sie sicherlich mit Respekt sehen. Sind Sie trotzdem traurig?
Ich sehe seine Entscheidung mit dem größten Respekt, weil ich mir vorzustellen vermag, was es bedeutet, so gelebt zu haben. Aber ich sehe auch den quicklebendigen, den witzigen, den intelligenten, den auf unerwartet komische Weise bösen Udo Reiter vor mir. Und dann bin ich traurig.
Sie kannten Udo Reiter gut, der Zuschauer nicht unbedingt oder die Zuschauerin, denn ein Intendant bewirkt vieles, aber eben eher im Hintergrund. Er ist nicht ständig auf dem Bildschirm zu sehen. Was ist der große bleibende Programmerfolg von Udo Reiter? Wo kann jeder ihn heute noch im Fernsehen sehen?
Also das Gesamtkunstwerk, das Udo Reiter uns hinterlässt, ist der Mitteldeutsche Rundfunk. So wie der Mitteldeutsche Rundfunk geworden ist, hat Udo Reiter ihn gewollt. Er ist das erfolgreichste dritte Programm im deutschen Fernsehen. Es gibt Menschen, die das sehr mögen. Es gibt Menschen, die das überhaupt nicht mögen. Und alle diese Dinge, die dort stattfinden, trugen natürlich seine Handschrift. Zum Beispiel heute Abend, bittere Ironie, die Übertragung der Verleihung der Goldenen Henne. Die hätte es nie gegeben ohne Udo Reiter.